Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Kompliziert bei dir.
Hallo?
Ah, hallo. ich fange einfach schon mal ein bisschen an zu quatschen. Wie ihr seht, habe ich mir jemanden mitgebracht. Das ist der Sascha Leidinger. Der wird mich bei meiner Lesung unterstützen.
Guten Abend.
Und deswegen wird das Ganze etwas spannender. Und ich muss mich entschuldigen. Normalerweise lese ich im Stehen. Und mache auch so mehr Gesten und sowas. Aber ich bin fix und alle, weil ich heute schon den ganzen Tag am Stand gestanden habe und gequatscht habe und habe Angst, dass ich hier so dramatisch zusammenbreche. Es würde zu meinem Genre und meiner Zeit passen, aber ich möchte das trotzdem niemandem antun. Hast du auch schon Ton?
Ich habe Ton, ja.
Wunderbar. Dann können wir eigentlich loslegen. Oder wartest du auf was zu trinken?
Nee, ich muss den Text noch lesen.
Alles klar. Ich lese aus Wachsam und Ruhelos. Das ist ein Doppelband quasi. In meiner Welt, wer meine Welt nicht kennt, in meiner Welt haben die Leute teilweise Superheldenkräfte. Das Ganze hat zu tun mit dem Äther, der seit dem Jahr 1900 über Flüssen und Seen aufgestiegen ist. Meine Welt ist... Erstmal die Gesamtwelt, also dieses Phänomen ist weltweit, aber meine Bücher spielen alle in Deutschland und dieses Buch spielt in Köln und ich tue den armen Kölnern wirklich ganz schlimme Dinge an, indem in meinem Buch die Toten auferstanden sind. Sie haben sich aus ihren Gräbern gebuddelt und sind zum Dom gezogen und seither können die Kölner nicht mehr zu ihrem Dom und wer Kölner ist oder Kölner kennt, weiß, wie furchtbar das ist. Von daher habe ich auch einen kleinen Warnhinweis vorne in meinem Buch für die armen Kölner. Alles andere erklärt sich eigentlich von selbst. In meinem Buch gibt es das Amt für Ätherangelegenheiten. Das sind Beamte, die sich um diese ganzen Sachen rund um den Äther kümmern. Und jetzt sind gerade zwei Beamte bei einer Mittagspause, nämlich Adam und Helena. Helena, ganz kurz noch, ist stark. Also so richtig stark. Superheldenmäßig stark. So, mehr sage ich jetzt nicht.
Dann legen wir los. Wir haben den Gaul bei einer Razzia gefunden,
erklärte Adam später. Sie machten gerade Mittagspause und er hatte sie zu einem Stand auf dem Heumarkt eingeladen, der Reibekuchen verkaufte. Helena biss ein Stück ab und kaute, während sie ihm zuhörte.
Wir sind schon länger hinter der Bande her, die auf Friedhöfen Gräber ausbuddelt.
Ist das nicht wahnsinnig gefährlich?
Ja, sicher, aber manch Verzweifelter tut alles für Geld.
Geld? Wer bezahlt denn für so etwas und... Warum macht man das überhaupt?
Wir haben im Amt einen, der behauptet, die Knochen könnten, naja, bei Magie helfen.
Adam schob sich das letzte Stück Reibekuchen in den Mund. Seine Lippen glänzten fettig und er holte ein Taschentuch hervor. Also Magie finde ich beängstigend, gab Helena schaudernd zu. Adam sah sie an und nickte. Er wedelte mit seinem Taschentuch und sah sie fragend an. Helena schüttelte den Kopf. Und ich bin nicht durch Magie so geworden, sagte sie schnell und holte ihr eigenes Taschentuch hervor.
Das geht mich nichts an, aber wenn du es mir erzählen willst...
Nee, erstmal erzählst du mir noch mal von den Knochengräbern.
Nun, der Einsatzleiter, der Beamte Huber, behauptet, es stecke eine einzige Person hinter der Bande. Er nennt ihn den Knochenbrecher. Er soll seine Jungs aussenden, um ihm Knochen von den Friedhöfen zu bringen, die von der Sache mit dem Lebendigwerden betroffen sind.
Also von diesem jüngsten Gericht? Adam schüttelte den Kopf und steckte sein Taschentuch wieder ein, sorry.
Ich brauche noch eine Portion. Du auch?
Nein, sagte Helena lächelnd. Sie sah sich um, während Adam sich Nachschub besorgte. Es war bedeckt und mild heute. Das stimmt übrigens nicht. Ich hasse diesen Schnee. Der Markt war gut besucht, aber nur wenige Blicke blieben an ihr hängen. Sie war nun eine einfache Beamte. Die beschäftigten Hausfrauen und Bediensteten der Herrenhäuser musterten eher die Waren als die große uniformierte Frau.
Wir dürfen das nicht so nennen, sagt Huber,
erklärte Adam, als er mit drei weiteren dampfenden Kartoffelpuffern wiederkam.
Das würden die Gläubigen unter uns verunsichern. Er sagt, das Auferstehen der Gebeine habe nichts mit Religion zu tun oder mit Gott oder eben dem jüngsten Gericht.
Ja, und was glaubt er?
Das hat er nicht gesagt.
Adam schob sich ein großes Stück in den Mund und Helena wartete, bis er geschluckt hatte.
Aber natürlich hat es etwas mit Äther zu tun. Verflixtes grünes Zeug.
Helena nickte, dann schwieg sie einen Moment betreten. Eigentlich fand sie die Entwicklung nicht so schlecht. Ohne Äther wäre sie wahrscheinlich woanders, bei einer der typischen Frauentätigkeiten vielleicht. Einkaufen? Oh, sie musste Josephine noch etwas zum Essen mitbringen. Bist du denn gläubig? Adam kratzte sich am Kopf und über seine Augenbraue war nun ein Fettfleck.
Wie meinst du das? Ich gehe in die Kirche, ich bekreuzige mich dort, ich ehre die Feiertage, ich habe die heilige Kommunion erhalten, ich bekenne meine Sünden.
Nein, nein, nein. Glaubst du an Gott? Also zum Beispiel daran, dass er uns den Äther so als Prüfung geschickt hat.
Sicher, wie soll man das sonst erklären?
Ja, damit glaubst du aber auch, dass Gott mich straft. Adams Hand mit dem letzten Stück Reibekuchen blieb zwischen Serviette und Mund stehen.
Ich habe da nicht darüber nachgedacht. Weißt du, man sieht ja bei dir nichts, also bei den Mannwölfen oder...
Ja, sein sonst so fröhliches Gesicht verdüsterte sich. Er steckte sich das letzte Stück in den Mund und ging los. Er lief sehr schnell und Helena hatte Mühe, mit ihm Schritt zu halten. Aber ich bin verändert, sagte sie so laut, dass eine Frau ihr Kind näher zu sich zog und sie düster anstarrte.
Ich weiß, sonst wärst du ja nicht beim Amt.
Helena ärgerte sich jetzt einerseits, dass sie das Thema aufgebracht hatte, andererseits hatte er sie angesprochen und sie wollte nicht ständig wie auf rohen Eiern herumtanzen. Und er hatte mit diesem »Wir duzen uns« angefangen, da gehörte doch auch Ehrlichkeit dazu, oder? »Hast du damit ein Problem?« fragte sie also seinen Rücken. Er blieb stehen und drehte sich um.
»Nein, habe ich nicht, aber mir wäre es irgendwie lieber, man würde etwas sehen. Man vergisst das bei dir.« Du siehst doch ganz normal aus, eine hübsche Frau, die zufällig in einer Uniform steckt.
Helena wäre fast gegen ihn geprallt und machte nun einen Schritt zurück. Er hatte hübsche Frau gesagt. Automatisch fasste sie sich an ihre Haare, die sie wie immer unter ihre Dienstmütze geschoben hatte. Adam wedelte mit seinem fettbefleckten Taschentuch.
Und dann vergisst man, dass du jeden von uns wahrscheinlich mühelos niederringen könntest oder Schlimmeres, dass du das Teufelsweib bist. Lass uns zurückgehen.
»Warte«, sagte sie und hielt ihn am Arm fest. »Ich... Was wisst ihr denn noch über diesen Knochenbrecher?« Sein gerade so ernst gewesenes Gesicht verzog sich zu einem Grinsen.
»Du hast also doch nur den Gaul im Kopf, der Knochenbrecher?«
Er bot ihr den Arm, aber sie schüttelte den Kopf. »Nein, wir sind doch im Dienst.«
»Stimmt«,
sagte er, straffte sich und schritt gespielt militärisch voran.
»Also, der Knochenbrecher ist einer, der Geld hat«, sagte Huber. »Vielleicht ein Gelehrter, ein Professor oder Mediziner. Huber meint, der macht Experimente mit den Knochen. Man weiß ja nicht, ob die Knochen lebendig sind oder etwas anderes, die lebendig macht. Da wären wir wieder bei der Magie.«
»Naja, die Knochen sind ja zuerst im Dom lebendig geworden. Und viele denken... Da sind wir wieder dabei, das hat was mit Gott zu tun. Und es sind doch die Heiligen, also die Bischöfe und so, die da wieder auferstanden sind.
Ja klar, aber dann sind die anderen Friedhöfe dazugekommen. Ich kann mich noch erinnern, wie sie von Melaten aus losmarschiert sind.
An diese Nacht im Winter 1911 konnte jeder Kölner sich erinnern. Man war auf die Straßen gegangen und hatte den Gebeinen zugesehen, die unter Geheul und Geklapper so direkt wie möglich zum Dom gelaufen waren. Und manch einer hatte nicht nur zugesehen, sondern versucht, irgendetwas zu tun. Aber die steinernen Wasserspeier hatten jeden verfolgt, der den Gerippen zu nahe kam. Und es hatte viele weitere Tote in dieser Nacht gegeben. Die Skelette waren über die noch warmen Körper einfach drüber gestiegen und hatten blutige Fußabdrücke hinterlassen. Helena hatte sie damals auch gesehen. Es war verstörend gewesen. Manche Skelette waren sehr gut erhalten und trugen wiederum einzelne Knochen von weniger gut erhaltenen in ihren Armen. In dieser Nacht waren auch Tiere auferstanden, was denen, die vom jüngsten Gericht dozierten, einen Rückschlag verpasste. Katzen und Hunde passten nicht in ihre Vorstellung von der Bevölkerung im zukünftigen himmlischen Reich.
Meine Oma ist damit gelaufen.
Was?
Sie ist früh gestorben. Wir haben sie an ihrem Schmuck erkannt, der noch um ihren Hals hing. Sie hat uns nicht erkannt. Meine Mutter war tagelang nicht zu gebrauchen. Auch heute rennt sie noch jeden Abend in die St. Ursula-Kirche und betet.
Es ist doch seltsam, dass man bis heute nicht weiß, warum einige auferstehen und andere nicht, oder? Sagte Helena, die darüber nachdachte, ob ihre Eltern auch bei den Horden um den Dom dabei waren. Seit die Friedhöfe gesperrt waren, hatte sie das Grab nicht besucht. Und auch wenn sie anfangs noch auf die Listen geschaut hatte, die man in den Bürgerzentren einsehen konnte, hatte sie das später nicht mehr getan. Sie hatte genug mit sich und ihrer Schwester zu tun. Sie waren beim Amt angekommen.
Ja, seltsam, aber jetzt weiß ich nichts über dich.
Naja, wir können ja morgen wieder zusammen Pause machen. Adam nickte erfreut. Auf dem Weg in die Asservatenkammer dachte Helena darüber nach, ob das nicht seltsam war. Warum war der so nett? Warum? Nein, dachte sie dann, ich denke einfach nicht drüber nach. Denn sie hatten beim Reibekuchenessen die Handschuhe ausgezogen. Und Helena wusste nicht, warum es ihr früher nicht aufgefallen war, aber heute hatte sie an seinem linken Ringfinger einen Ehering entdeckt. Und damit war der Fall für sie erledigt. Adam war einfach nur nett und das tat einfach nur gut. Sie öffnete die Tür zum Stall und erschrak. Sie hatte das Stampfen und Klappern schon in der Asservatenkammer gehört, aber gedacht, Lucifer, der übrigens ein Pferd ist, habe sie bemerkt, seit einiger Zeit freute er sich ausgiebig, wenn sie kam. Aber er stand nicht in seiner Box, sondern halb in der Tür nach draußen. »Was ist hier los?« rief Helena. Sie hatte Angst, sich an dem nervösen Pferd vorbeizudrängeln, aber irgendwer schien am anderen Ende des Rappen zu ziehen. Sie duckte sich und erhaschte einen winzigen Blick auf einen Mann. Die Kappe war tief ins Gesicht gezogen, der Mantelkragen hochgestellt. Sie konnte kaum etwas erkennen. Das Pferd riss den Kopf hoch und damit auch den Arm des Mannes. Der Ärmel seines Mantels rutschte herunter und Helena sah kurz eine Tätowierung am Handgelenk des Diebes. Der Mann ließ bei ihrem Anblick den Führstrick los und rannte weg. Als Helena endlich an dem empörten Lucifer vorbei war, stand die Hoftür offen und es war niemand zu sehen. Sie beruhigte das Pferd und prüfte danach das Schloss. Es war ohne sichtbare Kratzer geknackt worden. Sicher, es war kein aufwendiger Mechanismus, da war man vielleicht zu nachlässig, denn wer würde schon beim Amt einbrechen? Das dachten die Beamten wahrscheinlich. Naja, jemand hatte es getan und sie musste das melden. Franz sah seine Truppe an. Der schnelle Michel hatte seine Dolche. Griebenklaus war gut mit den Pistolen und sein Körpergeruch war allein schon eine Waffe. Die Gebrüder Müller konnten zuschlagen wie betrunkene Seemänner und einstecken, als wären sie zwei Sandsäcke. Aber am wichtigsten war der Schnitzer. Er trug die Ätherblitzwaffe. Der Lumpensammler hatte einen seiner Männer extra bereitgestellt, Franz den Umgang mit dem Gerät beizubringen. Heute würde er es aber nicht tragen, da er selbst nicht bei dem Überfall dabei war. Er musste etwas anderes auskundschaften.
»Still!«
herrschte er seine Truppe an. Sie standen stramm, wenigstens so stramm, wie es ging.
»Was für ein Haufen Abschaum«,
dachte Franz. Es war ihm durchaus bewusst, dass er auch dazu gehörte. Aber er nahm sich selbst immer heraus. Sie waren allesamt irgendwie verwachsen, vernarbt oder anders auffällig. Sie waren die Krüppel, die deren Veränderungen zu winzig waren, um interessant zu sein, aber zu auffällig, um geduldet zu werden. Eben die, die niemand sonst haben wollte. Aber hier bei ihm, im Kartell des Lumpensammlers, fanden sie eine Heimat, einen Platz, eine Aufgabe. Alle, die es in der normalen Gesellschaft nicht schafften oder die erst gar nicht hineinkamen, fanden früher oder später ihren Weg in die Seifenfabrik. Und während die ganz Dummen unten Seife siedeten, bildeten Franz und seine Kollegen die anderen zu Dieben, Ganoven, Halsabschneidern und Schlägern aus. Die Gutaussehenden wurden Herzensbrecher. Sie zogen den alternden Damen der Gesellschaft das Geld aus der Tasche. Der Lumpensammler sorgte dafür, dass sie nie vergaßen, wo sie herkamen und ihm einen Löwenanteil davon abgaben. Franz hatte selbst eine Weile gehofft, ein Herzensbrecher werden zu können, aber seine Zähne waren zu schlecht und die Narbe verwuchs sich nicht gut. Nur in die wirklich Gutaussehenden wurde Geld gesteckt. Ihre Kleidung und die Schulungen kosteten Unsummen, die durch harte Arbeit wieder eingeholt werden mussten. Es wäre für ihn dennoch genau die richtige Tätigkeit gewesen, denn Franz war herzenskalt, konnte aber bei Bedarf sehr charmant sein. Er war der fleischlichen Lust nicht abgeneigt, welcher Mann war das überhaupt, aber gleichzeitig überzeugt, völlig immun gegenüber den Einflüsterungen der Liebe zu sein. So hatte er es aber immerhin zum Gruppenleiter dieses Haufens hier gebracht. Und das sollte nicht sein Ende sein. Der Ehrgeiz brannte in den langen, kalten Nächten tief unten und ließ Franz mit den Zähnen knirschen.
Knirsch!
Es war auch Weibsvolk bei den Lumpen, ja, vor allem bei den Kinderbanden. Später wurden die meisten Huren, da brauchte man nicht zu denken und bekam wenigstens ein bisschen Liebe. Franz dachte oft, dass Frauen schlechter mit Veränderungen zurechtkamen. Nicht wenige erholten sich aus der anfänglichen Verrücktheit nicht mehr und blieben im Stadium des Vergessens. Besser so, eigentlich. Die nächtlichen Schreie der Waisen, die dann bei ihnen landeten, zeugten von den Gräueltaten, die die Mütter ihren Kindern noch angetan hatten, bevor man sie erlöste oder sie in den Nebeln verschwanden. Hier konnten alle herkommen. Und so wie sie die Kadaver von Tieren einsammelten, um daraus Seife zu machen, so nahmen sie auch den Bodensatz der Gesellschaft mit. Kinder wurden zu Lumpen, eins so dreckig und unansehnlich wie das andere. Und zusammen waren sie doch so etwas wie eine Kleidung, eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig wärmte, die sich half und einen Unterschlupf bot.
Ihr wisst, wohin ihr sollt.
Er hatte versucht, es nicht als Frage zu formulieren, aber die Gesichter der Brüder Müller krausten sich trotzdem kläglich. Er nickte dem Schnitzer zu. Der war zwar stumm, konnte sich aber mit Grunzen und Gesten immer durchsetzen. Der Mann nickte eifrig und nahm seine Hand vom formellen militärischen Gruß herunter, um weiter an der Blitzwaffe herumzuspielen.
Der Boss will den Gaul haben,
erklärte der Franz noch einmal. Er hatte keine Ahnung, warum. Was sollten sie mit einem Pferd? Aber die Befehle waren klar gewesen. Oh, dann gib mir Sauerbraten, blubberte der Griebenklaus. Seine vier übrig gebliebenen Zähne leuchteten gelb, als er seine dicke Zunge herausstreckte und gemüsslich sabberte.
Der Gaul muss leben, der wird nicht gekocht. Und es ist ganz klar, das Weibsbild muss dran glauben. Kümmert euch zuerst um sie und dann erst um den Gaul. Ist das klar?
Weiß nicht, sagte einer der Müllers leise. Kann kein Mädchen hauen. Das ist kein Mädchen, zischte der schnelle Michel. Das ist das Teufelsweib. Und ich verpasste einen Dolch genau hier. Er zeigte auf seine Stirn und betrachtete dann schielend die Spitze seines Fingers. Ist wohl ein Mädchen, sagte der andere Müller. Weib heißt auch Mädchen. Hat sie Titten und eine Muschi, ist's ein Mädchen, sagte der schnelle Michel scharfsinnig. Titten hat der Griebenklaus auch, lachte ein Müller und die anderen kicherten mit. Du fass mich nicht an, wehrte sich der Dicke und schlang automatisch schützend seine Arme um sich.
Ruhe! Ich vertraue euch. Der Lumpensammler vertraut euch. Was seid ihr?
Lumpen! Brüllten alle bis auf den Schnitzer, der wie immer aus einem Auge weinte, wenn der Gemeinschaftsname gerufen wurde. Franz nickte und verscheuchte die Truppe mit einer Handbewegung. Er musste zum Gefängnis. Es konnte doch nicht sein, dass man dort nichts erreichen konnte. Er hatte genug Geld, um die halbe Wachmannschaft zu kaufen, aber er musste einen finden, der bereit war, sich mit ihm zu treffen. Vielleicht klappte es heute. Helmut öffnete die Tür zum Labor. Oh, könnte er sich doch hier nur Wachs in die Ohren stecken, wie sie es taten, wenn sie die Friedhöfe auskundschafteten. Er wusste nicht, ob es den anderen auch so ging, aber er hörte die Laute der Knochen und sie irrten schmerzhaft in seinem Kopf umher. Und zuerst denkt man, das kann man schon aushalten. Die ersten Töne sind noch ganz erträglich, aber nach einer Weile spürt man das Unbehagen und die Schmerzen beginnen. Und man versucht sich abzulenken, aber es geht nicht. Und sie werden immer lauter, je näher man kommt, es gibt keine Linderung. Der Weg in den Keller begann mit den Räumen voller ausgestopfter Tiere. Der Doktor hatte wohl schon als Kind damit begonnen und die künstlichen toten Augen starrten Helmut an. Zähne blitzten aus endlos aufgerissenen Mündern und Krallen drohten reglos. Es war ein erstarrtes Panoptikum aggressiver Spezies der Erde. Je näher man aber dem Ort des Geschehens kam, umso seltsamer wurden die Präparate. Es gab nicht nur die bekannten Tiere, die normalen Verläufe der Evolution. Jetzt waren auch Wesen dabei, die die grünen Nebel ausspuckten. Kreaturen aus Albträumen getötet durch Waffen und Hass. Helmut starrte stur geradeaus auf die Tür, hinter der er das Labor wusste. Er wollte sie nicht sehen, die Scheußlichkeiten. Aber jedes Mal folgten ihm die Augen eines Mannwolfes, als ob dieser noch lebendig wäre. Dabei war er nicht mal der scheußlichste Vertreter veränderter Spezies, aber seine Pose war lebensecht und die Lichtverhältnisse erzeugten den Eindruck von Bewegung. Der Mannwolf stand direkt neben der Tür und man musste die Hand ausstrecken, um die Klinke zu berühren. Dabei kam man ihm sehr nah. Helmut zitterte. Er hörte die Schreie der Knochen schon und ein saurer Geschmack sammelte sich in seinem Mund. Dann öffnete er die Tür. Es nutzte ja nichts. Er musste dem Doktor Bericht erstatten. Hier gab es Vitrinen und Käfige, Tische und Schränke, spiegelnde Flächen und matte Knochen und Fliegen. Helmut hielt die Luft an und eilte zur gegenüberliegenden Tür. In den Käfigen tobten Tiere, aber er sah nicht nach links oder rechts. Schnell öffnete er den Durchgang zu seinem Ziel. Der unwissende Besucher könnte sich in einer seltsamen Zukunft wähnen, in einer Welt, in der die meisten Gegenstände aus Stahl oder Chrom waren. Das grelle Licht hier blendete. Der Raum war weiß gekachelt und bis auf eine Konstruktion in der Mitte fast leer. Der Doktor operierte. Er hatte sich dazu eine Stehhilfe gebaut, in die er eintreten konnte. Das Gerüst ließ sich dann über den Operationstisch positionieren. Er war wie immer blutbespritzt. Die Knochen schrien. Sein Helfer, der ewig grinsende Jeremias, stand mit ihm am Tisch und versuchte, die bedauernswerte Kreatur, an die der Doktor herumschnibbelte, am Leben zu halten. Es war irgendetwas Kleines und Helmut sah nicht allzu genau hin. Er versuchte, sich zu entspannen und an etwas anderes zu denken.
Kekse!
Er hatte einmal vor langer, langer Zeit frisch gebackene, knusprige, süße Kekse gegessen. Er hatte sich den Keksen den Mund gestopft und das Glück hatte ihn vollständig ausgefüllt. Plötzlich fluchte der Doktor und warf die Instrumente auf den Boden. Blut spritzte, aber es war nur wenig. Jeremia schüttelte den Kopf und half seinem Arbeitgeber aus dem Gerüst. Speichel lief ihm aus den Narben an seinen Mundwinkeln, die irgendjemand irgendwann einmal mit einem Messer übel zerschnitten hatten. Verdammt! Ach, verdammt! Die Knochen taugen nichts! Zu Braunfels huste und spuckte ein Zähnklumpen aus. Helmuts Blick huschte davon weg, landete auf dem Seziertisch und fand den kleinen Hund. Wieder hatte der Doktor versucht, das Rückgrat zu verändern. Der schwarze Mischling lag auf dem Bauch, sein Rücken aufgeschnitten bis auf die Knochen. Zwei menschliche Arme, wahrscheinlich von einem toten Kind, wedelten in Schulterblatthöhe durch die Luft, teilweise an den Wirbelknochen des Hundes befestigt. Helmut würde nie verstehen, warum der Doktor immer und immer wieder die gleiche Operation machte. Aber es war ihm auch unmöglich wegzuschauen. Der Hund war tot, die Arme winkten unablässig. Helmut, krächzte der Doktor, ich hoffe, du hast gute Nachrichten. Helmut schluckte den sauren Speichel herunter.
Jawohl, Herr Professor, dem Gaul geht es gut. Die Frau geht jeden Abend mit ihm auf den Sachsenring spazieren.
Der Doktor nickte und atmete feucht.
Ich will das Pferd wiederhaben.
Die Frau ist verändert.
Ja und?
Der Doktor nahm eine Flasche mit einer gelblichen Flüssigkeit und setzte sie zitternd an. Nach einem großen Schluck seufzte er erleichtert.
Sie ist stark. Unnatürlich stark.
Der Doktor nahm seine Brille ab und rieb seine Nasenwurzel. Blut von seinen Fingern klebte nun auf seiner Stirn. Helmut schluckte. Die Knochen schrien. Hörte der Mann das nicht? Was war denn mit Jeremias? Nein, der war nicht mehr zurechnungsfähig, seit sein Gesicht damals zerschnitten worden war. Damals, als der ganze Raum hier plötzlich voller Blut gewesen war. Nicht nur ein paar Spritzer. Nein, überall hatte es geklebt. Helmut erinnerte sich noch, wie der Streit angefangen hatte und der frühere Assistent des Doktors plötzlich dessen Skalpell im Arm gehabt hatte. Worüber hatten die gestritten? Helmut wusste es nicht mehr. Der Doktor war jähzornig und der Assistent, naja, Helmut verstand die Worte nicht, die die beiden wechselten. Er war nur ein dummer Straßenjunge. Die Gelehrten schienen eine andere Sprache zu sprechen. Aber der Assistent hatte Mitleid mit ihm und den Tieren gehabt. Daran konnte Helmut sich erinnern. Und an die Karnevalslieder, die dieser immer gesummt hatte. Aber damals hat er nicht gesungen, sondern geschrien. Und dann hatte das Gemetzel begonnen. Jeremias, der nur ein Zangenhalter gewesen war, hatte dem Doktor verteidigt. Der wütende Assistent hatte Jeremias Gesicht fast in Fetzen geschnitten, als er das herausgezogene Skalpell wieder und wieder zur Verteidigung geschwungen hatte. Als der Assistent verblutet war, hatten sie ihn auf den Befehl des Doktors gehäutet und...
Großer Gott, was habe ich nur schon alles getan? Ich werde hier nur verrückt.
Ja, was heißt denn stark? Fragte der Doktor und leckte sich die Lippen. Was ist sie?
Sie ist nichts, also keine Verdorbene oder so. Sie ist eben stark. Sie war bei den Exekutiven. Sie kann kämpfen. Sie hat den Lumpensammler gefasst.
Jeremias, hilf mir aus dem Gestell. Der Lumpensammler, sagte er und klapperte mit einem Gebiss, welches nur sehr locker auf dem atrophierten Gaumen saß. Der Widerling. Aber das ist gut. Sie hat ihn gefasst, sagst du?
Ja, sie hat das Dach des Automobils einfach aufgerissen. Beinahe wären alle über die Deutzer Brücke gegangen.
Haha, ich hab ihm gesagt, er soll sich ein Luftschiff zulegen. Wäre ja naheliegend. Aber der Trottel meinte, er braucht Boden unter den Füßen. Von Braunfels lachte höhnisch. Das ist also im Knast. Ich muss das ausnutzen. Ich muss zu seiner Fabrik.
Was, heute noch?
Unsinn, stöhnte der Doktor. Jeremias löste die Schrauben um das Torsogestell und der gebrechliche Mann fiel unsanft nach vorne. Einige Schimpfwörter später hatte der Diener ihn aus seinem Rollstuhl geschnallt und er saß wieder aufrecht.
Blut lief aus seinem Mundwinkel, aber er wischte es nicht weg. Seine Augen rollten sich nach oben. Wenn man ihn nicht kannte, dann müsste man denken, er stürbe hier und jetzt. Aber Helmut wusste, dass das nicht geschehen würde. Leider.
Wir müssen die Chancen nutzen. Vielleicht kann ich ihn dauerhaft aus dem Spiel nehmen. Aber dazu brauche ich mehr. Ich muss Erfolge haben. Ich muss das beherrschen. Jeremias, hol mir den Arm. Und ich brauche neue Knochen. Bessere. Heute noch. Helmut, du besorgst sie mir. Los!
Helmut war dankbar, endlich gehen zu können. Er schloss die Türe des Labors hinter sich und hörte erst wieder auf zu rennen, als er ein paar Querstraßen weit weg war. Und es dauerte eine Weile, bis er sich beruhigt hatte und die Schreie der Knochen nicht mehr hörte. Aber es war ihm auch klar, dass er sie heute noch einmal hören würde.
Verdammt!
Er raffte sich auf und suchte die anderen. Das war's. Vielen Dank an alle, die ausgeharrt haben. Vielen Dank an Sascha. Wir machen das heute noch einmal. Hat irgendjemand eine Frage? Wenn nicht, bin ich auch da drüben beim Edition Roter Drache und wir können anders reden als hier so. Aber wenn jemand direkt hier was fragen will, nein? Nein? Gut. Da hinten ist fast jemand eingeschlafen. Nein? Alles klar. Ich danke euch sehr. Ich wünsche euch eine traumhafte Buchmesse noch. An alle, die noch da sind und an alle anderen. Fahrt vorsichtig. Draußen ist echt Kackwetter. Vielen Dank.
Okay. Prost. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.